Heute habe ich das Vergnügen, mit Agnes Schrelle zu sprechen, die zu den bekanntesten Übersetzerinnen aus dem Ungarischen gehört und die Wahrnehmung der ungarischen Literatur im deutschsprachigen Raum seit den 90er Jahren maßgebend mitprägt. Herzlich willkommen, Agnes, und herzlichen Dank, dass du die Einladung angenommen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung meinerseits.
Bevor wir ins Gespräch kommen, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Übersetzerinnen sind Kulturvermittlerinnen und Grenzgängerinnen par excellence, was dein Lebenslauf auch sehr gut veranschaulicht. Du bist 1959 in einer ungarischen Familie in Stuttgart geboren und deine Eltern haben zuvor 1956 Ungarn verlassen. Als du 4 Jahre alt warst, seid ihr nach Erlangen gezogen. Studiert hast du dann in München. Zuvor warst du, wenn ich richtig informiert bin, 2 Monate lang nach dem Abitur Ende der 70er Jahre in Budapest und hast auch einen längeren Aufenthalt in Paris absolviert. Du hast Germanistik und Geschichte studiert und warst anschließend ab Herbst 87 an Sprachschulen in Budapest tätig. In dieser Zeit entstanden die ersten Übersetzungen, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden. Von 88 bis 92 hast du am Budapester Goethe-Institut gearbeitet und daneben 2 Jahre lang auch am Institut für Germanistik der ELTE der Ottwig-Lorand-Universität. 92 bist du dann nach München zurückgekehrt. Aktuell lebst du abwechselnd in München und in Budapest. Für deine übersetzerische Tätigkeit hast du 2012 den Förderpreis des Europäischen Übersetzerpreises Offenburg und 2021 den Übersetzerpreis der Landeshauptstadt München erhalten. Du hast Werke von namhaften Autoren und Autorinnen wie Imre Kertész, Márton László, Noémi Kiss, László Dorvosi, Gergely Péterfi, Attila Bortis oder Zsuzsa Selyem ins Deutsche übertragen. 2 besonders herausragende Momente deiner literarischen Vermittlungsarbeit sind wohl die 99 und 2016 herausgegebenen thematischen Bände der Zeitschrift Die Horen, die sich Ungarn widmeten und ungarischen Autoren. Fangen wir mal also jetzt mit deiner Kindheit an, unser Gespräch. Du bist, wie gesagt, in Stuttgart geboren und mich würde sehr interessieren, welche deine ersten Grenzerfahrungen waren, an die du dich erinnern kannst.
Ja, also was nennst du Grenzerfahrung? Das erste Mal sind wir ganz spät nach Ungarn gefahren. Ich war 10, als wir das erste Mal fahren konnten. Und bis dahin habe ich ganz viel immer gehört. Wir haben zu Hause Ungarisch gesprochen nur. Und sagen wir mal so, das war auch schon eine Grenzerfahrung, wenn du so willst. Zu Hause Ungarisch, die ungarische Enklave und eine völlig andere Welt und die Außenwelt das Deutsche. Also das war aber wirklich konkret das erste Mal sind wir eben gefahren 69, als ich 10 Jahre alt war. Bis dahin war es einfach unmöglich zu fahren, beziehungsweise meine Eltern hatten auch Angst, weil sie geflüchtet waren. Und mein Vater galt sogar als fahnenflüchtig, weil er beim Militär war, als er geflüchtet ist. Und auch meine Großmutter, die konnte auch erst, ich glaube, 63 haben wir sie das erste Mal gesehen, da konnte sie nach Wien ausreisen. Und also so eine 3-Tages-Reise war damals möglich, aber sonst war einfach Kontakt gar nicht möglich.
Und du hast gesagt, du hast eigentlich die Spracherfahrung zu Hause auch als eine Art Grenzerfahrung erlebt. Hast du schon als Kind, also wie hast du als Kind diesen Wechsel zwischen dem ungarischen Zuhause? Habt ihr auch anderswo, habt ihr einen ungarischen Kreis gehabt, wo ihr noch Ungarisch gesprochen habt? Oder war das ausschließlich die Haussprache sozusagen?
Das war die Haussprache und dann gab es natürlich Freunde von meinen Eltern, die Ungarisch gesprochen haben. Aber Familie gab es auch ganz lange ja nicht wirklich, weil die nur in Erzählungen. Weil 56 ist die ganze Familie versprengt worden. Also meine Großmutter ist nach Brasilien ausgewandert, Cousins von meinen Eltern, von meiner Mutter, der Cousin, der ist nach Australien. Ja, also das heißt, es war 56, war die Familie so, das Nest war zerstoben.
Wie erinnerst du dich an deinen ersten Grenzübertritt? Da warst du ja noch als Kind.
Naja, da war ich 10. Also der war ganz, ganz eindrücklich, weil das war ganz was Neues für mich an der Grenze. Da war ein Grenzturm und oben standen Soldaten mit Gewehr im Anschlag auf nach unten gerichtet. Also das allein war schon eine völlig neue Erfahrung. Dieses Militär und diese Angst auch meiner Mutter, an die erinnere ich mich sehr. Also sie hatte wahnsinnig Angst und eigentlich während des ganzen Aufenthalts war sie wahnsinnig angespannt natürlich. Und unvergesslich ist diese unendliche Erleichterung, als wir dann rausgefahren sind und die Grenze hinter uns geschlossen war und wir heil und unversehrt rauskommen konnten.
Was bedeutet für dich diese Grenzerfahrung bezüglich der Literatur? Also ich meine, war deine erste Reise auch literarisch so eindrucksvoll wie die Grenzerfahrung? Also wann hast du angefangen, deine Beziehung zur Literatur hinter der Grenze aufzubauen?
Zur Literatur, ich meine, ich bin aufgewachsen mit ungarischen Märchen auch und so, wenn man das als Literatur bezeichnen mag. Aber im Grunde genommen, das ging dann später los. Also mit 10 ist man noch jetzt nicht literarisch wirklich unterwegs. Ganz, ganz wichtig war für mich die Erfahrung, der beste Freund von meinem Vater war Bildhauer und lebte in einem Atelier, die wohnten in einem Atelier, in dem lauter Künstler waren mit Atelierwohnung. Und bei denen waren wir. Und also er hat einen wichtigen Einfluss auf mich ausgeübt, weil er war sehr belesen und hatte ganz viele Bücher da und hat ganz viel mir auch Impulse gegeben, Bücher, die ich gar nicht kannte. Und dann auch dort, die in dem Haus waren, andere in meinem Alter, die dann auch interessiert waren. Also im Grunde genommen, da fingen ganz viele Kontakte dann an. Das ging dann so im Laufe der Zeit. Also,
gab es einen Punkt, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, Übersetzerin zu werden? Oder war das eher, ja, hat sich so ergeben?
Das Übersetzen hat mich immer interessiert oder war eigentlich von klein auf. Ich habe zum Beispiel mal zu einem Kindergeburtstag, da habe ich dann was übersetzt für die anderen Kinder. Ein Märchen, was mich interessiert hat und das habe ich dann denen gegeben. Und dann war es immer wieder die Situation, dass ich für Freunde auch was übersetzt habe. Genau für diesen Freund auch, meines Vaters, Kunstartikel oder so. Das war dann ein bisschen später natürlich. Aber das war eigentlich immer so, dass mich das interessiert hat oder immer Thema war, der Alltag war, das Leben zwischen den beiden Sprachen.
Gibt es ein Leben zwischen den beiden Sprachen? Also, dass man wirklich dazwischen, wie richtet man sich zwischen den Sprachen ein? Geht es?
Naja, man spricht einfach immer. Also, es ist oft ein Kuddelmuddel oder oft ist es so, dass man eigentlich, dass einem eigentlich irgendwie ein bestimmter Ausdruck am besten in der anderen Sprache passt, weil es in dieser anderen Sprache ganz genau auf den Punkt bringt, was man denkt. Das ist dann immer, dass man eigentlich oft nur mit der einen Hälfte sich, also wahrgenommen werden kann.
Oskar Pastior hat mal gesagt, das fällt mir jetzt ein, er hat einmal gesagt, dass es eigentlich einen Zustand zwischen den Sprachen, also ohne Sprachen, eigentlich gar nicht gäbe, weil selbst die Sprachnot ist auch eine Gemenge, wie er das genannt hat. Also du bist da anderer Meinung, du bist der Meinung, es gibt schon ein Dazwischen zwischen den Sprachen.
Also ich finde schon, ja. Also man ist in beiden und irgendwann kürzlich kam mir mal, also vor einiger Zeit kam mir so das Bild, Zaunkönig. Und irgendwie, also ich bin so wie der Zaunkönig. Und ich habe so gedacht, ja, man sitzt irgendwie auf dem Zaun und man sieht auf beide Seiten des Zauns. Und man hat viel Kontakte auf beiden Seiten und ist irgendwie, kennt beide Seiten sehr gut und ist aber trotzdem immer ein bisschen außen. Also einfach eigentlich immer anders, immer dazwischen.
Das heißt, du erlebst dann die Übersetzung tatsächlich jedes Mal so als einen Grenzübergang. Verstehe ich dich richtig? Du hast auch einmal das Bild der Fährfrau benutzt. Mhm. Also du bist da vermitteln zwischen den zwei unterwegs und du hast dich schon in einem, auf dem Zaun quasi eingerichtet.
Ja, im Grunde genommen, also das hat lange gedauert, bis ich das so für mich erkannt habe, aber es ist so, ich bin in beiden, also sagen wir mal so, in Ungarn sagt keiner mehr, dass ich nicht hier immer gelebt habe oder so, also wobei daran habe ich sehr, sehr gearbeitet. In Deutschland sowieso. Ich habe immer Deutsch gesprochen. Niemand hätte, wenn ich nicht gesagt hätte, dass ich den ungarischen Hintergrund habe, hätte mich niemand als Ungarin gesehen. Ja. Aber ich war stolze, flammende Ungarin damals. Und eben, es hat mich immer nach Ungarn gezogen. Aber ich war einfach auch hier immer anders, in Deutschland immer anders.
Esterházy Péter hat mal gesagt, dass die ungarische Sprache eine gewisse Andersartigkeit hat. Ich störe mich ein bisschen an dieser Andersartigkeit. Was bedeutet für dich, dass das Ungarische anders sei? Worin besteht diese Andersartigkeit des Ungarischen? Ist nicht jede Sprache anders? Also ich habe manchmal das Gefühl, die Ungarn nehmen sich so das quasi heraus, dass ihre Sprache doch ganz unterschiedlich sei. Wie siehst du das?
Nein, also ich würde auch sagen, dass jede Sprache anders ist. Nur das Ungarische denkt anders als jetzt die Sprachen, die wir sonst so geläufig kennen, also die romanischen Sprachen oder die indogermanischen Sprachen sonst so. Also es ist einfach, dies ist eine sehr viel größere Offenheit. Wie soll ich sagen, das Deutsche ist sehr, sehr viel exakter. Und das Deutsche zwingt, sehr exakt zu denken. Das ist jetzt wieder schwierig, das so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Aber dadurch, dass es im Ungarischen kein der, die, das gibt und die Relativpronomen nicht zu genau den Hinweis, die Bindung schaffen, dadurch ist ganz vieles offener. Im Deutschen muss ich unbedingt sagen, im nächsten Satz, worauf sich, auf welches vorherige Substantiv sich das bezieht, was ich sage. Ich muss Farbe bekennen. Und das ist im Ungarischen nicht, also du kannst es offen lassen und es kann ganz verschiedene, also sich jeweils auf was anderes beziehen. Und dadurch wird die Bedeutung anders. Und in der Lyrik ist es zum Beispiel ganz großartig, weil du kannst es schweben lassen. Ich hatte ganz konkret dieses Problem von Kovács András Ferenc, habe ich was übersetzt, der ein fantastischer Lyriker ist und eben sehr gut spielt mit der Sprache. Und es war ein Gedicht, wo drei verschiedene Möglichkeiten waren, wodurch das je nachdem eine völlig andere Interpretation hatte. Und im Deutschen muss ich mich entscheiden und kann das nicht offen lassen. Und im Ungarischen ja. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass das Deutsche, also für das philosophische, wissenschaftliche Denken, ist das, glaube ich, sehr wichtig, diese Exaktheit. Aber für die Fantasie, ja, für das freie Fantasieren, dafür ist das andere viel, viel kreativer, das Ungarische.
Du hast jetzt Kovács András Ferenc schon genannt. Mich würde sehr interessieren, welcher literarische Grenzübergang, wenn wir das so nennen wollen, dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Also gibt es Autoren, bei denen du diesen Grenzübergang besonders hart erkämpfen musstest, sozusagen?
Ich würde sagen, bei allen fast. Vielleicht interessanterweise vielleicht einer der leichtesten gewissermaßen ist Imre Kertész, der gar nicht so von diesen Wortspielen lebt und der sehr, sehr schlicht formuliert im Grunde genommen und sehr, sehr einfach so gesehen. Also, aber genau diese Schlichtheit ist diese große Kunst. Das heißt, bei ihm war es am leichtesten, wenn man so sehr nah daran geblieben ist und sehr nah ihm gefolgt ist, kam man sehr gut an den richtigen Punkt. Und andere sind viel schwieriger. Also zum Beispiel Márton László, das war schrecklich. Und gut, und sonst, da hat man dann bei allen irgendwie so Momente, wo man denkt, ja, das ist unmöglich, weil so viel ja auch Historisches dahinter ist, weil so vieles an Konnotationen ist. Das ist dann etwas, was einem auch immer furchtbar wehtut als Übersetzer, wenn man, also ich weiß, das wird ein deutscher Leser niemals alles so spüren, wie es im Original ist. Also es geht was verloren, aber manchmal kann ich eben dann was hineinschmuggeln.
Ja, du hast gesagt, du wusstest im Ungarischen eigentlich dieses Ungarische erkämpfen. Das war bei dem Deutschen dann anders. Da bist du im deutschen Milieu aufgewachsen.
Naja, ich habe fließend, mehr oder minder fließend Ungarisch gesprochen, aber erstens habe ich, meine Eltern sind 56 geflüchtet. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit dem Ungarisch, was damals gesprochen wurde. Und da hat sich die Sprache sehr, sehr, sehr verändert. Zum Beispiel ist ins Ungarische also sehr, sehr stark die Kraftausdrücke aller Art sind in die Sprache gekommen. Meine Eltern haben so nicht gesprochen. Im Ungarischen ist es nun mal so, dass heutzutage so manches, sowas, was dem Fack entspricht oder sonst so, es gibt da also wirklich sehr, sehr, sehr viele Nuancen und manche benutzen das wie ein Bindewort. Das heißt, es kommt in einem Satz 3-4 Mal vor. Und als ich dann nach Ungarn kam, die ersten Male, habe ich einfach nicht verstanden und habe so gefragt und sag mal, was bedeutet das? Und das war also, die Leute haben nicht schlecht gestaunt. Ich war halt, ja, also das musste ich zum Beispiel, war ganz fremd.
Also dein Haus Ungarisch entsprach nicht dem, oder war nicht sehr kompatibel mit dem gesprochenen Ungarischen?
Nein. Und dann hatte ich einen leichten Akzent und natürlich also ganz, ganz viele Dinge, die einem so im Alltag selbstverständlich sind. Also Lieder, die jeder kennt oder Werbungen, die jeder kennt und lauter solche Sachen kannte ich eben nicht. Und damit ist man dann auch fremd. Oder ich bin ja nicht in Ungarn in die Schule gegangen. In Ungarn wird sehr viel, ich glaube immer noch, wird sehr viel an Lyrik auswendig gelernt und so. Das kannte ich alles nicht oder was so Pflichtlektüren sind. Und das war dann in Ungarn, wenn wir waren, und dann haben mich Freunde vorgestellt, meine deutsche Freundin, das war wie so ein Messerstich. Das war ganz schrecklich. Ich wollte ja sein wie alle.
Du hast dich dann ausgegrenzt gefühlt, wenn ich das jetzt richtig herausführe.
So habe ich dann, ich habe zum Beispiel ganz vieles gelesen, was in Ungarn Pflichtlektüre ist, habe ich eben so für mich gelesen, weil weil ich das kennenlernen wollte, auch Gedichte und solche Dinge. Also ich kann ganz weh, oder ich weiß, bis heute habe ich ganz, ganz große Lücken im Vergleich zu allen, die in Ungarn in die Schule gegangen sind, aber vieles habe ich eben dann selbst.
Ich glaube, deine Lücken, also die sind keine wirklichen Lücken. Es ist vielleicht eine Andersartigkeit, aber das ist sicherlich keine Lücke. Also wenn die meisten Ungarn so viel aus der Literatur kennen würden, da wäre das ganz, ganz... hätten wir ganz andere Zustände wahrscheinlich. Wie gesagt, du lebst inzwischen abwechselnd in Budapest und in Ungarn. War das eigentlich dieses Dazugehören wollen der Grund, warum du dann nach Budapest gezogen bist, zumindest teilweise?
Also ich hatte immer wahnsinnig Heimweh nach Ungarn. Wie gesagt, ich war 10, als wir das erste Mal gefahren sind, und von da an bin ich so oft ich konnte. Und dann habe ich einmal tatsächlich von 87 bis 92 in Ungarn gelebt, was eine wahnsinnig spannende Zeit war, auch am Goethe-Institut und diese ganze Wende, die ich da eigentlich hautnah miterlebt habe. Ja, und dann konnte ich lange gar nicht viel, als ich dann meine Kinder bekommen habe und in München war, aber es ist mir einfach immer wahnsinnig wichtig, dieses Ungarn und auch diese ungarische Kultur. Also es ist zum Beispiel das Theaterleben, das literarische Leben ist wahnsinnig spannend und man kommt hier, also hier bin ich sehr viel näher dran als in Deutschland jemals. Das ist irgendwie...
Wie erklärst du dir das, dass du da viel näher dran bist? Weil du hast ja vorhin gesagt, du warst ja in der Sprache hier in Deutschland quasi mehr drin, wenn ich das jetzt mal vereinfachen sage. Ja. Du hast das in Ungarn, dieses Dazugehören in Ungarn, hast du dir bewusst erarbeitet. Wie erklärst du denn, dass da eigentlich, dass du in der literarischen Szene in Ungarn besser integriert bist, wenn ich das jetzt mal vereinfache?
Ja. Ich weiß nicht, gut, natürlich auch durch das Übersetzen und auch durch die vielen Bekanntschaften, die ich dann geschlossen habe. Und es auch vielleicht dadurch, dass sich in Budapest alles konzentriert und jeder jeden kennt letztendlich, wenn man so ein bisschen nachgräbt. Aber es ist irgendwie sehr viel offener, habe ich das Gefühl. Also in Deutschland sind diese Zirkel viel geschlossener oder kommt man, finde ich, sehr viel schwieriger hinein.
Kannst du ein bisschen über deine Erfahrung, über das literarische Leben in Budapest, so deine Eindrücke, also das ist, das geht aus dem, was du gesagt hast, auch sehr vor, das ist für dich ja etwas Elektrisierendes, wenn ich das mal jetzt so sagen kann. Wie erklärst du das, dass es eigentlich trotz der sonstigen Umstände dieses Literarische am Blühen ist, wenn ich das jetzt mal vereinfachen möchte?
Also sagen wir mal so, es ist im Moment hinter einem, also das ganze kulturelle Leben ist im Moment einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt. Also, aber das war schon immer so, also gerade auch noch vor der Wendezeit. Ich meine, da war Samizdat ganz vieles, also wo die Leute tatsächlich sich die Mühe genommen haben, Bücher abzutippen und so zu vervielfachen. Und das wurde von Hand zu Hand gereicht. Und das war irgendwie bedeutend. Also das wusste man, wenn irgendwo irgendwas erschienen ist, dann wusste man das in der ganzen Stadt und wurde weitergereicht und war bedeutend. Und das war gut, das hat sich dann verloren nach der Wende und ist viel beliebiger geworden. Aber ich habe so das Gefühl, dass immer wenn so Krisenzeiten sind, ganz besonders, dass dann so die Kultur ganz wichtig ist. Also es gibt wahnsinnig viele Theater zum Beispiel in Budapest, kleine Theater auch. Und das Wunder ist, es sind in alle Mittel gekürzt und es ist also ein wahnsinniger Überlebenskampf, aber irgendwie machen sie weiter. Und irgendwie gibt es eine ganze Menge neuer, spannender Produktionen und die Theater sind ausverkauft, also man kriegt keine Karten.
Ja, und man muss dazu auch sagen, das ist jetzt aktuell in Ungarn so, dass die Grenzen zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, jetzt meine ich oppositionelle Gruppierungen und nicht oppositionelle Gruppierungen, alternative Szene, nicht alternative Szene, dass die Grenzziehungen von hier aus wahrgenommen sehr, sehr eindeutig sind. Also da werden die unterschiedlichen Gruppierungen sehr stark voneinander abgegrenzt. Und die Ungarn waren schon, das sage ich als Ungarin, immer schon sehr schlecht darin, miteinander über die Grenze hinaus einen Dialog zu führen und auch mal Kompromisse einzugehen. Also dieses Neuverhandeln von Grenzen, wo meine Gruppe aufhört und wo deine Gruppe beginnt und dass wir dann in Kontakt, das funktioniert in meiner Wahrnehmung in Ungarn nicht wirklich, dass man über Grenzen hinweg dann tatsächlich kommuniziert. Wie siehst du das?
Es ist ganz, ganz schrecklich im Grunde genommen. Also was ich an dieser Regierung ganz schlimm finde, oder eine der schlimmsten Taten, dass seit der Machtübernahme, ich kann es nicht anders nennen, ist hier eine wahnsinnige Demagogie. Also es ist keine wirkliche Presse, es werden die verschiedenen Gruppierungen gegeneinander ausgespielt. Und es ist zum Beispiel der Gegensatz Stadt-Land. Und damit wird auch ganz bewusst gespielt. Und Stadt ist dann das linksliberale, Klammer auf jüdische, das auch angegriffen wird. Also der Antisemitismus ist auch sehr stark da. Und das ist dann dieses linksliberale Intellektuelle. Und das wird so schlecht gemacht. Dann ist der alte Gegensatz dann eher das Volkstümliche, das Land. Und das ist jetzt ganz stark gegeneinander aufgebracht. Und diese Regierung, der liegt es nicht an der Kultur. Sie macht alles, um die Kultur kaputt zu machen. Zum Beispiel, so ein Beispiel ist, die Nationalbibliothek, die zum Beispiel das kulturelle Erbe des Landes eigentlich aufbewahrt, Nachlässe und alles. Diese Nationalbibliothek, die in der Burg ist, ist in einem katastrophalen Zustand. Also es ist wirklich, dass zum Beispiel die Wände durchweichen, dass das Schimmel ist und solche Dinge. Und es ist alles, also man tritt da ein, das ist so der Charme der 60er Jahre, der sozialistische Charme der 60er Jahre. Das sind die alten Möbel, die Zettelkasten, die biegen sich durch, irgendwann mal kracht das Ganze zusammen. Und die Bibliothek ist die ganze Zeit, steht das Damoklesschwert, das hier raus muss aus der Burg. Ja, was das sagt, finde ich ganz viel. Was diesen, die sich so als Patrioten gerieren, also an der ungarischen Kultur, ist denen nicht gelegen, ja, würde ich mal sagen.
Mir fallen in diesem Kontext auch die Worte von Esther Hase, über den wir schon kurz mal gesprochen haben, auch ein. Er hat mal gesagt, ich habe mir das Zitat auch ausgesucht, es reicht nicht aus, irgendwohin zu gehören. Man muss auch genau wissen, wohin man nicht gehört. Das ist der Patriotismus von Imre Kertész. Er unterscheidet sich von dem meinigen, aber der meine wir durch seinen genauer. Das war das Zitat. Das heißt in Konsequenz auch, und das ist auch im Lichte dessen, was du jetzt erzählt hast, über die kulturelle Szene Ungarn, dass Abgrenzungen trotzdem notwendig sind. Ja? Also es geht auch nicht, also man würde gerne auch nach Kompromiss suchen und in Dialog treten einerseits, auf der anderen Seite ist man aber gleichzeitig, um es mit Esther Hase zu sagen, muss man auch zeigen, wohin man nicht gehört. Das ist ein Spagat, den ich jetzt nicht wirklich sehe, wie man das dann schaffen kann, dass man quasi in intellektuellen Kreisen einerseits abgrenzt, andererseits aber die Verbindung zur Bevölkerung hinter Budapest quasi nicht verliert. Wie siehst du das? Wie schafft man das dann?
Also ich muss sagen, die Verbindung ist verloren im Moment. Also das zeigen eigentlich auch diese Wahlen und das alles. Und es ist, dass diese Demagogie leider sehr wirkt. Und man kann sich das gar nicht, also das war auch, um jetzt den Bogen zur Literatur wieder auch zu bringen, meine Anthologie zum Beispiel. Die Literatur, die beschäftigt sich sehr mit diesen sozialen Problemen. Also das hat die Literatur oder ganz viele erkannt, dass man in so einer Situation sich nicht raushalten kann. Und es gibt also wirklich sehr, sehr engagierte Autoren, auch zum Beispiel die Bodisch Christa, die eine Autorin ist und aber sehr sich engagiert für Roma und da auch eine Stiftung hat und hingeht und versucht, Kultur dahin zu bringen und vor allem schulische Bildung irgendwie zu vermitteln. Aber es ist so, dass das ist genau auch jetzt, da sind wir jetzt wieder zwischen West und Ost. Ich glaube, in Deutschland kann sich das niemand vorstellen, was für Verhältnisse stellenweise sind. Also welche Not auch existiert oder wie sehr die Menschen keine Ahnung haben von der Welt sonst. Also es läuft eben in ganz vielen Familien von morgens bis abends der Fernseher. Und das ist so der staatsnahe Fernsehen. Und da werden einfach Lügen in die Welt gesetzt. Man kann es nicht anders nennen. Also so in der Art wie in Amerika wird im Kindergarten das Masturbieren beigebracht. Oder sie werden umgezogen und umerzogen und werden zu Homosexuellen gemacht. Ja. Und lauter so Sachen.
Die Literatur könnte dem widersprechen. Nur ist es das Problem, dass die Literatur diese weiten Kreise, die Masse sozusagen, also die Bevölkerung, nicht wirklich erreicht. Und dann sind wir wieder bei Esterházy, den ich immer sehr gerne zitiere, wie viele andere ja auch. Da sind wir dann dabei, dass wir einerseits gerne die Grenzen überwinden, andererseits im ungarischen Kontext auch wissen müssen, wogegen man sich dann doch noch abgrenzt in gewissen Situationen. Und dann scheinen wir in einem Dilemma zu sein, in einem ungarischen Dilemma, aus dem wir jetzt wahrscheinlich die Lösung zwei, also wir zwei jetzt die Lösung nicht, für die wir die Lösung nicht finden werden. Es war mir aber ein Vergnügen mit dir, anhand von Grenzen über ungarische Literatur auch zu sprechen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das Gespräch über ungarische Grenzen und darüber hinaus fortsetzen werden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in oder sozusagen in die ungarischen Verhältnisse. Wir freuen uns weiterhin auf deine grenzüberwindenden Übersetzungen und literaturvermittelnde Tätigkeit. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein Vergnügen und wir setzen das Gespräch fort.
Ich hoffe sehr.